Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 28 des Podcasts Berufsjugendlich. Wir haben schon Februar und ihr hört die dritte Folge Berufsjugendlich in diesem Jahr. An den Mikrofonen wie gewohnt
Anna
und Jendrik. Schöne Grüße aus Berlin und aus Essen. Ja, Wahnsinn. Was liegen hinter uns für Wochen? Was war das für eine spannende, emotionale, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, für eine Zeit? Gehen wir an dieser Stelle einfach nicht näher drauf ein. Bei uns waren auch andere Dinge los. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die wir gemacht haben, außer Parlamentsfernsehen in Berlin zu schauen, denke ich mal. Was hast du so getan die letzten zwei Wochen, Anna? Und geht's dir besser?
Ja, genau, das ist die Frage. Was habe ich eigentlich in den vergangenen Tagen gemacht, außer Parlamentsfernsehen anzuschauen? Ich war immer noch krank. Witzig, ne? Zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die vergangenen Folgen. Anna hat keine Stimme. Ja, ich hatte dann auch wirklich keine Stimme und fand es ein bisschen unangenehm. In meinem Instagram-Profil steht ja drin, ist Teil meiner Berufsbezeichnung. Ich sei Speakerin im Hauptberuf. Und mein HNO sagte, Frau Grebe, besser erstmal nicht sprechen. Insofern, ich habe ganz viel nicht gesprochen. Jendrik, kannst du dir gar nicht vorstellen,
dass ich
irgendwie mal die Schnuffel halte. Nee. Habe ich wirklich gemacht und bin dann aber trotzdem mal kurz zum Sprechen nach Bayern gefahren, nämlich zu einer Konferenz zum Thema Mädchenpolitik, der LAG Mädchenpolitik in Bayern. Und es war ganz zauberhaft, über 100 Menschen, die sich für das Thema Mädchenarbeit und Mädchenpolitik und in meinem Fall Mädchenbeteiligung interessieren. Und das war sehr schön. Aber als ich zurückgefahren bin, habe ich dann auch wieder 24 Stunden geschwiegen. Das war besser so. Wie du hörst, meine Stimme ist wieder glasklar und ich bin total gesund und freue mich auf den Februar, denn da passieren noch viele andere spannende Dinge, von denen wir euch an anderer Stelle berichten werden. Und bei dir so.
Ja, schön, deine zarte Stimme wieder übers Mikrofon zu hören. Ja,
danke.
Genau. Ja, Überleitung von zart zu einer intensiven Zeit, die es natürlich war, neben dem Parlamentsfernsehen, Omas 85. Geburtstag. Ja,
und kurzes
Andocken vom letzten Mal. Das war richtig schön, das hat richtig viel Spaß gemacht, aber deswegen sind wir heute nicht hier, um davon zu berichten. Sie wollte aber, dass ich die Rede halte, kurzer Take. Oma will selber keine Reden halten und das heißt, ich durfte wie so Fleur für sie die Rede halten und das war schon Schon sweet, ja. Ein bisschen anders, vielleicht nicht ganz so sweet, waren die jugendpolitischen Gespräche im Landtag. Als Evangelische Jugend NRW haben wir ja Jahresgespräche mit den demokratischen Fraktionen. Dann kommen dann die jugendpolitischen SprecherInnen, so ein paar Abgeordnete, die auch irgendwie das Thema Familie und Jugend bei sich haben. Und wir waren jetzt am Freitag da mit CDU, Grünen und der SPD. Die FDP folgt dann noch zu einem anderen Zeitpunkt. Das war schon ziemlich spannend, auch wie sich die Gespräche so untereinander unterscheiden von den Dynamiken, auch wer da sitzt, auch ob es männliche Abgeordnete sind, ob es weibliche Abgeordnete sind. Ein riesiger Unterschied auch von der Gesprächsgestaltung, von der Kultur, vom Du-Sie in der Form. Bei der CDU hat ein Kollege natürlich auch mal so ein bisschen Berlin vorgefühlt. Und dann haben wir eine sehr eine deutliche Aussage bekommen, wir würden das ja auch falsch verstehen und Friedrich Merz würde das ja gar nicht so meinen und wir sollten doch bitte nicht das glauben, was in den Medien so verkürzt dargestellt würde. Die haben schon auch so ein bisschen Gaslighting da betrieben mit den Sachen, hatten wir im Vorgespräch ja auch schon, dass das mit Sicherheit auch eine abgestimmte Strategie ist. Also das habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fand ich es beeindruckend, dass so ein junger Abgeordneter da einfach mal sowas rausgehauen hat. Also irgendwie habe ich das auf verschiedenen Ohren gehört. Könnten wir jetzt sicherlich auch noch mehr drüber reden. Aber muss vielleicht an dieser Stelle auch nicht sein. Das waren meine zwei Wochen. Wir haben euch ja gefragt, oder auch du, Anna, hast bei Instagram gefragt, was sind denn eigentlich die Themen, die euch gerade so begegnen, ihr als HörerInnen? Und das hat uns zu so einem Nachklapp zur letzten Folge gebracht auch. Und eine Frage war, wie können wir denn eigentlich Netzwerke bilden, wenn es politisch bergab geht? Und diese Umfrage war ja schon vor der Berlin-Woche, die du jetzt gemacht hast. Jetzt ist die Frage wahrscheinlich noch relevanter. Wie können wir eigentlich Netzwerke bilden, wenn es politisch bergab geht? Und ich würde dazu einfach mal sagen, lasst doch in der Jugendverbandsarbeit mal die Verbandshüte und Verbandsgrenzen weg. Also wenn ich jetzt, wann dann, auch im Hinblick auf die Kommunalwahl jetzt aus NRW-Perspektive, dann geht's nicht mehr darum, sind wir AIJ, BDKJ, sind wir Feuerwehr oder THW, da müssen wir alle an einem Strang ziehen und diese Grenzen verschwimmen lassen oder abbauen, damit wir da starke demokratische Netzwerke bekommen, weil sonst wird das nicht funktionieren.
Ich habe ja von euch eine ganz sweete Nachricht bekommen, ob ich eigentlich auch mal gute Nachrichten hätte. Ja. Also da, das heißt nicht, dass immer die Welt immer nur brennt, aber natürlich richten auch wir unseren Fokus nicht nur hier im Podcast, sondern auch in dem, was wir sonst jugendpolitisch machen, finde ich zu Recht, darauf, wie schlecht es auch an vielen Stellen läuft. Ich habe aber eine gute Nachricht mitgebracht. Denn nach diesem wahnsinnig anstrengenden Freitag, der Freitag war keine Sternstunde des deutschen Parlamentarismus, würde ich sagen, wurde mitten in der Nacht noch eine sehr relevante Entscheidung getroffen, ein Gesetz verabschiedet für Kinder und Jugendliche, nämlich das sogenannte UBSKM-Gesetz, also ein Gesetz, das die Strukturen zum Schutze von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt stärken soll. Wie immer, das sind immer so lange Titel. Der Kern des Gesetzes ist die dauerhafte Einrichtung und damit sozusagen auch die gesetzliche Verankerung einer oder eines unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Diese Person wird vom Parlament gewählt und ist unabhängig dafür verantwortlich, immer wieder das Ausmaß sexueller Gewalt zu monitoren, zu analysieren und darüber zu berichten und konkrete Vorschläge zu machen, wie weiterhin gegen sexuelle Gewalt gekämpft werden kann. In diesem Gesetz steht auch, dass ein Betroffenenrat eingerichtet und verankert wird. Das ist deshalb wichtig, weil diejenigen, die als Kinder und Jugendliche Missbrauch und sexuelle Gewalt erfahren haben, ja auch heute noch mit den Folgen zu kämpfen haben und aber auch wertvolle Erfahrungen gemacht haben, gerade im Umgang mit Institutionen wie Kirche, Sportvereinen und Co. Und es wichtig ist, auch Betroffene an der Lösungsfindung partizipieren zu lassen. Es geht um Verbesserungen von Beratungsstrukturen und für uns in der Jugendhilfe auch ganz schön wichtig, die Stärkung der Prävention, von Präventionsmaßnahmen, zum Beispiel, dass Gewaltschutzkonzepte von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe verpflichtend werden. In NRW, Jendrik, haben wir da ja eigentlich auch schon eine ganz gute Situation, würde ich sagen, immer mit Luft nach oben.
Ja, sowieso. Und uns als Verband gibt es auch gerade nochmal Rückenwind, weil wir eigentlich darauf gewartet haben. Wir haben unsere Vereine auch verpflichtet, dass sie jetzt Schutzkonzepte haben müssen. Und wenn man jetzt nochmal das UBSKM und so weiter dazu nimmt, dann gibt es da schon ordentlich Rückenwind, das auch weiter gut durchzusetzen. Wir haben mit dem Landeskinderschutzgesetz in NRW, der ja sowieso schon auch eine gute Basis, an die wir uns dranhängen können. Aber es ist einfach gut, dass das jetzt auch gesetzlich legitimiert ist, was da passiert. Und das hilft den ganzen Strukturen auch in Richtung Schutzkonzepte besonders.
Und wichtig ist trotzdem zu sagen, wir sind da noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Ne? Das ist ein weiterer Schritt, wie wir Kinder und Jugendliche besser schützen können. Es gibt an vielen Stellen doch große, das können wir auch aus kirchlicher Sicht sagen, ne, große schwarze Löcher, die dringend aufgearbeitet werden müssen, und Machtstrukturen, die Missbrauch und sexuelle Gewalt begünstigen. Trotzdem ist dieses Gesetz wichtig. Es ist eine gute Nachricht an diesem schrecklichen 31.01.25, wo der Diskurs über Brandmauern, AfD und Co. dominierte, würde ich sagen, da ist nachts noch was Gutes passiert. Ich will das nicht vergleichen, aber wir haben da lange drauf gewartet und ich würde sagen, in der Kinder- und Jugendhilfe, wir haben schon fast nicht mehr dran geglaubt, dass das diese Legislaturperiode noch verabschiedet wird. In Klammern, was pending, was offen bleibt, ist die Reform des 8. Sozialgesetzbuches hin zu einem inklusiven Sozialgesetzbuch, sodass auch die Bedürfnisse und die Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung integriert werden. Das ist schade. Ich hoffe, dass es da in der nächsten Legislaturperiode auf jeden Fall auch positiv weitergeht. Ein drittes Thema, das ihr uns so entgegengeworfen habt, war der Dauerbrenner Freiwilligendienste, kommt auch in den meisten Parteiprogrammen jetzt zu den Wahlen vor. Und ich habe da so ein kleines Anekdötchen, Thema Parlamentsfernsehen. Ich hing nicht nur auf meinem Lieblingskanal Phoenix im Bundestags-TV rum, sondern auch im Landtagsparlamentsfernsehen, nämlich aus Bayern. Es gab eine Aktuelle Stunde im Bayerischen Landtag, eingebracht von der, Achtung, CSU, wer hätte das gedacht, zum Thema Jugend. Da wurden wirklich viele gute Themen gesetzt, viele Punkte zum Thema Aufwachsen in Krisenzeiten genannt, wo ich dachte, huch, CSU, was denn mit euch? Das klingt ja nach einem jugendpolitischen Plan. In Klammern, sagt das mal eurer Mutter-, Schwester-Partei. Da würde ich ja sagen, ist Jugendpolitik noch nicht so ein Thema, aber keine No Shade, aber es war total spannend. Ich habe mich gefreut, habe das gehört, dachte, klasse, CSU. Und dann kam, na ja, aber wenn man junge Menschen so unterstützt, dann müsse man ja auch von der Jugend im Gegenzug was einfordern. Weil einfach so gutes Aufwachsen gibt's nicht. Und zack, fordert die CSU den Pflichtdienst. Alter, also... Und ich höre da einfach immer noch keine vernünftige Argumentation, außer so eine adultistische Argumentation. Und Kinder und Jugendliche müssen auch was leisten und so. Und also, ja, da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut. Nichtsdestotrotz, liebe Grüße auch an den Bayerischen Jugendring. Ich weiß, wie viel Lobbyarbeit ihr macht und ich weiß, wie wichtig das jetzt auch für eure Arbeit ist. Und alles Klärchen, finde ich super, aber... Vielleicht wollen wir das doch erstmal mit diesem Rechtsanspruch auf den Freiwilligen. Naja, also, man wird ja noch träumen dürfen. Deshalb Dauerbrenner Freiwilligendienste, egal wie die nächste Bundesregierung aussieht, auch da wird es Thema sein.
Wir beschäftigen uns in der heutigen Folge das erste Mal, glaube ich, so richtig mit einem Buch in Berufsjugendlich. Ein Buch.
Wir machen so eine richtige Buchbesprechung, ne? Als wären wir jetzt hier so ein Literaturclub.
Ja, oder so ein Leseclub oder so ein Lesezirkel oder so, richtig. Ja, genau. Ein Buch, über das nämlich die Bildungsfamilien und irgendwie auch die Jugendarbeitsbubble so ein bisschen spricht. Drei Männer haben es geschrieben und das heißt Kinder, Minderheit ohne Schutz. Aufwachsen in der alternden Gesellschaft. Und geschrieben wurde es von Eladin L. Mafalani, Professor für Migrations- und Bildungssoziologie an der TU Dortmund, von Sebastian Kurtenbach, Professor für Politikwissenschaft an der FH Münster und von Klaus-Peter Strohmeier, der früher Professor für Soziologie an der Ruhr-Uni Bochum war. Kurtenbach und Strohmeier hat man vielleicht jetzt noch nicht als HörerInnen gehört, aber El Mafalani kennt man schon, weil der auch regelmäßig in Talkshows zu Gast ist, in verschiedenen Podcasts und er ist Mitglied des Bundesjugendkuratoriums und zum Beispiel auch der Enquete-Kommission Chancengleichheit in der Bildung des Landtags Nordrhein-Westfalen. Im Moment, wenn man bei Instagram auch den Autoren in dem Fall folgt, dann stellen die auch ihre Bücher vor. Aladin macht das ein bisschen ausführlicher, war jetzt auch oder spricht auch mit Gästen über das Thema, beispielsweise mit Felix Lobrecht.
Ja, da muss ich, also genau. Ich finde es toll, ich sag's gleich, ich finde es toll, dass man vor ausverkauften Hütten über Kinder und Jugendliche spricht. Ne? Ja. Sag ich gleich, finde ich total super. Ich bin einigermaßen irritiert darüber, mit was für Leuten darüber gesprochen wird. Und natürlich kann man auch sagen, naja, man lädt Felix Lobrecht ein, weil der mit Tommy Schmidt zusammen Gemischtes Hack macht. Ist der beliebteste, bekannteste Podcast bei jungen Menschen, den hören alle. Und trotzdem denke ich mir so, Felix Lobrecht ist ein sehr kluger Mensch, hat auch, glaube ich, selber Soziologie und Politik studiert. Aber der glänzt momentan, wie ich finde, durch Humor, der ja zu Recht auch als diskriminierend, ableistisch an vielen Stellen angeprangert wird und vor allen Dingen Menschen mit Behinderung ganz schön auf die Palme bringt in den vergangenen Monaten. Und ja, also ich sehe das und da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich weiß nicht, wie glücklich ich das finde und will jetzt nicht sagen, ja, aber ladet doch mal jemand aus der Kinder- und Jugendhilfe ein, dann wäre die Bude nicht so bumsvoll. Also, ne, nur Jendrik, damit du das gleich verstehst. Ich kann auch manchmal über Felix Lobrecht lachen und dann denke ich wieder so, oh, was ist denn das irgendwie für ein Zeichen? Aber okay, wir wollen ja inhaltlich über das Buch reden.
Wir wollen inhaltlich,
und
ja.
Nicht über Felix Lobrecht. Liebe
auch,
Grüße.
Da könnte man ja auch Verbindung schaffen zu seiner Kindheit, ne, Sonne und Beton mit dem Film und so weiter. Da gäbe es sicherlich auch Parallelen. Aber das ist nicht unser Thema. Was ist eigentlich die These von diesem hier in rot-weiß eingepackten Buch? Die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft hängt davon ab, ob es gelingt, Kinder aus ihrer demografischen und demokratischen Außenseiterposition zu bringen. Also Kinder als Minderheit zu bezeichnen. Minderheit ohne Schutz. Und ich mag das eigentlich. So, ich mag die These, dass Kinder eine Minderheit ohne Schutz sind. Man würde ja nie Kinder als Minderheit bezeichnen, so im täglichen Sprachgebrauch. Und das jetzt aber mal zu benennen und das mal aufzumachen, finde ich schon interessant. Und ich habe das gelesen und mir gedacht, ja, okay, da werden doch die Benachteiligungen der jungen Generation, über die wir hier schon oft gesprochen haben im Podcast, auch mit verschiedenen GästInnen, mal klar aufgezeigt. Es wird an Zahlen festgemacht und gut verständlich dargelegt. Ich bin jetzt auch jemand, ich oute mich, ich lese jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Bücher, so, ich lese jetzt auch nicht jeden Tag ganz, ganz viele Studien durch, da gebe ich dann immer gerne an dich ab, Anna, aber für mich war das irgendwie nett zu lesen und ich habe so ein bisschen was gelernt. Das war so der erste Eindruck, bevor ich mich dann beim anderthalben Mal irgendwie so ein bisschen tiefer damit beschäftigt habe und bevor wir in die Betrachtung dieses Buches kommen, will nicht Bewertung sagen, wollen wir erstmal ein paar spannende Punkte nennen, was denn eigentlich da so drinsteht.
Also du hast es ja gerade gesagt, beim Thema Minderheiten und vor allen Dingen Kinder und Jugendliche als gesellschaftliche Minderheit geht es um so mehrere Perspektiven, eine demokratische Minderheit und eine demografische Minderheit. Und dann schauen wir uns das doch mal an, was das bedeutet, wie und warum Kinder als Minderheit zu verstehen sind. Und darum, ich fange mal an mit so ein paar Zahlen, die ich auch sehr erleuchtend fand. Also sie waren mir nicht neu. Ich lese ja Jugendstudien, wie du gerade gesagt hast. Aber schauen wir uns das doch mal hier genauer an. 1975 waren noch 26 von 100 Menschen in Deutschland jünger als 18. 2024 sind es noch 17 von 100. Also wir wissen, der demografische Wandel führt dazu, dass es immer weniger junge Menschen unter 18 gibt. Und im Buch wird auch gut nachgezeichnet, dass diese Zahl eigentlich noch geringer wäre, wenn wir keine Zuwanderung nach Deutschland gehabt hätten.
Im Buch wird ja auch dann das falsche Problembewusstsein thematisiert, indem es ja Leute gibt, die sagen, ja, wir brauchen einfach mehr Kinder als Lösung dafür, dass man den wenigen schon nicht gerecht wird. Fand ich auch einen spannenden Satz.
Ja, und auch deshalb so spannend, weil die AfD in ihrem Wahlprogramm ja auch Incentives schaffen will dafür, dass bestimmte Deutsche, sage ich es jetzt mal so, oder bestimmte Menschen in Deutschland mehr Kinder bekommen. Also insofern, dass die AfD faktenarm und meinungsstark an dieser Stelle argumentiert, ist, glaube ich, klar, aber natürlich interessant, dass sich das auch an vielen Stellen in so rassistische und vor allen Dingen klassistische Narrative umwandelt. Also mehr Kinder kriegen, das ist jetzt an der Stelle nicht das Problem, vor allen Dingen nicht kurzfristig, würde ich sagen. Das ist zu kurz gedacht. Mir gefällt sehr gut der Begriff der Superdiversität. Das Buch, die Autoren beschreiben die heutige junge Generation als Generation Superdiversität und Jendrik ist mir immer ein bisschen lieber als Generation Krise, Generation Corona, Generation, ne, dieses abwertende Superdiversität heißt übrigens nicht im Sinne von yay, super, im Sinne von positiv, sondern im Sinne von Mehrdimensionalität. Und das ist ja eine These, die Aladin El-Mafalani auch in seinen vorigen Büchern immer wieder vertreten hat. Es gibt in Deutschland sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt immer mehr Menschen aus immer mehr Herkunftsländern und Regionen. Und diese ethnischen Gruppen in sich sind auch nochmal enorm divers bezüglich ihrer Religion, ihrer Weltanschauung, aber auch der Sprache. Wir sehen das zum Beispiel an Menschen, die sich als Kurdinnen und Kurden verstehen, die auch sehr unterschiedliche Sprachen sprechen, in unterschiedlichen Nationalstaaten sich beheimatet fühlen. Also da auch nur von einer Community zu sprechen, ist schon falsch, sondern Superdiversität bedeutet, wir haben eine Vielfalt, die ganz viele Dimensionen hat. Und vor allen Dingen eben auch nicht nur durch eine Homogenität gekennzeichnet ist. Also die sind alle, wir gegen die. Ich glaube, das Narrativ haben wir vergangene Woche häufig genug durchgespielt und gesagt, das ist rassistischer, sorry, ich sag das Wort, piept mich weg, Bullshit. Bei Menschen unter 20 haben 38% einen Migrationshintergrund. Das ist richtig viel. Aber es wird noch mehr, denn wenn wir auf Kinder schauen, die jünger sind als 10 Jahre, dann sind es bereits 40%. Und Kinder, die jünger sind als 5, also so im Kita-Alter, sind es 42%. Jetzt kann man sagen, ja, okay, gut, super Diversität, dadurch sind alle Kinder und Jugendlichen anders. Würde ich jetzt aus pädagogischer Sicht immer sagen, ja, ja, die sind schon alle anders. Aber wir wissen ja auch, unter anderem durch die Kinder- und Jugendberichte der Bundesregierung, Kinder und Jugendliche haben trotzdem sehr ähnliche Bedürfnisse und Interessen aus dieser Lebensphase heraus. Und das heißt auch, und darüber hatte ich mir vorher so noch nie Gedanken gemacht, aber natürlich ein Kind, das heute neu zuwandert, erlebt Deutschland schon als super divers. Wenn ein Kind jetzt in die Kita kommt, dann ist aus der Sicht dieses Kindes Deutschland schon auf mehreren Ebenen total divers und es wird auch als eine hohe Normalität wahrgenommen. Aber ich zitiere da auch die Autoren auf Seite 85, dass Deutschlands Zukunft super divers ist noch nicht begriffen. Und Jendrik, das ist ja der spannende Punkt. Wir gucken jetzt auf Kinder und Jugendliche, Generation super divers. Das wird ja auch mal eine Generation, also eine erwachsene Generation super divers, mit großen Potenzialen, mit vielen Stärken, die, wie die Autoren auch richtigerweise sagen, so gar nicht gehoben werden als die großen Schätze, die auch unsere Gesellschaft hat. Aber nicht nur Kinder sind eine Minderheit, sondern auch ihre Familien. würden alle Eltern, super witziger Vergleich, würden alle Eltern von Minderjährigen einen deutschlandweiten Verband gründen, hätten sie viele Millionen weniger Mitglieder als der ADAC, also ein Interessensverein für AutomobilnutzerInnen. Und außerdem sind, und das, da sind wir wieder bei der Superdiversität, viele Eltern gar nicht wahlberechtigt. Denn von allen Menschen mit Migrationshintergrund waren zur letzten Bundestagswahl lediglich 36% wahlberechtigt. Also diese demografische Minderheit schlägt sich auch in der demokratischen Minderheit nieder. Und zwar nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei den Menschen, bei denen sie aufwachsen. Und das ist in der Regel ihre Familie. Und jetzt ist in der Jugendhilfe natürlich immer unser Job zu gucken, ah, okay, wer ist denn für Kinder und Jugendliche so zuständig? Und es ist halt, ich sag's gleich, nicht nur Schule, sondern die Anliegen von Kindern und die Anliegen ihrer Familien betreffen zahlreiche Rechtskreise in Deutschland. Und darum ist es auch so kompliziert. Und es wird eine hohe bürokratische Herausforderung. So ein durchschnittliches Kind wird bearbeitet von Jugendamt, Sozialamt, Schulamt, Wohnungsamt, Gesundheitsamt, eventuell noch Arbeitsamt oder Jobcenter, wenn zum Beispiel die Eltern Transferleistungen bekommen. Aber auch das Grünflächenamt spielt da eine Rolle. Fun Fact, es geht um so Spielplätze und so ein Krempel. Und falls es sich um Kinder handelt, die keinen deutschen Pass haben, ist auch noch das Ausländeramt zuständig. Also, ne, es ist nicht einfach so, jeder, der mal Elterngeld beantragt hat, weiß, wie kompliziert das schon ist. Aber wir sehen, dass ganz unterschiedliche Gesetze, Rechtskreise, Behörden dafür zuständig sind. Und die Frage ist völlig berechtigt. Wer guckt denn da eigentlich ganzheitlich auf das Kind? Der zweite wichtige Punkt, und da könnt ihr euch vorstellen, wir machen hier Jugendpolitik, da kommen wir auch gleich so ein bisschen in die Kritik. Das Buch macht sich sehr stark für eine Perspektive auf Kindheit und Jugend aus der Sicht von Schule. Hier wird Schule genannt und auch sogenannte andere Sonderumwelten. Denn das Buch sagt, die Autoren sagen, für Kinder und Jugendliche wurden im 20. Jahrhundert Sonderumwelten geschaffen. Zum Beispiel eben Kita, Schule, aber auch Ganztag, eventuell, ganz selten, Achtung, vielleicht schon so ein bisschen Kritik, Sportvereine, Spielplätze bei den Pfadfindern oder in anderen Jugendgruppen. Gibt noch andere. Aber das heißt, und das finde ich total interessant zu sagen, na ja, Kinder und Jugendliche laufen halt nicht nur in den Umwelten mit, in denen sich auch ihre Familien bewegen, sondern dafür wurden besondere Orte und auch besondere Räume ganz im architektonischen Sinne geschaffen, die nur von Kindern und Jugendlichen oder nur für Kinder und Jugendliche sind.
Diese öffentlichen Orte, wie man sie ja auch oft nennen kann, werden aber immer weniger. Also wenn wir an Spielplätze denken, wenn wir an Jugendzentren denken oder auch in den Innenstädten, an Orte, wo sich junge Menschen gerne aufhalten und nicht als störend oder Störfaktor bezeichnet werden, weil sie zu laut sind, weil sie zu dreckig sind, weil sie sonst irgendwelche Sachen machen, die ja das Einkaufserlebnis der Innenstadt stören könnte, werden immer weniger. Wir sehen das in Essen ganz gut, wird ja auch im Buch benannt mit einer hohen SGB-II-Quote und generell im Ruhrgebiet die Autobahn 40 sich als Ruhrgebietsäquator im Norden eher so, ja, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die von Armut bedroht sind, teilweise auch in Armut leben. Und je weiter du südlich kommst, desto besser werden gefühlt auch die Wohnverhältnisse, desto schöner wird auch das Umfeld, desto schöner werden die Grünflächen, es sind auf einmal hochmoderne Spielplätze und so weiter. Und das lässt sich über das ganze Ruhrgebiet total beobachten. Und gerade werden auch neue Plätze hier geplant. Und so richtig eine Frage danach, wie können wir junge Menschen denn da auch einbinden, dass sie da einen guten Ort haben, sich öffentlich aufhalten können, gibt's da auch nicht, weil immer andere Sachen irgendwie wichtiger sind. Und das ist ja auch eigentlich schon fast eine Überleitung zum Thema Schule. Schule dominiert ja das Leben von jungen Menschen. Es gibt eine spannende Zahl, die da auch genannt wird. Durchschnittlich nach dem 9. Schuljahr haben Jugendliche in der Schule 45 Stunden, die sie dort verbringen, also quasi eine Arbeitswoche. So, und nur 18 mit ihrer Familie. Dieses Verhältnis, muss man sich, ne, das ist mehr als doppelt so viel im Vergleich zu der Zeit mit der Familie, wie sie in der Schule sind. Und wenn wir dann überlegen, wie Schule teilweise noch ist, und dazu fand ich auch spannend dann beim Lesen, für Kinder in Deutschland steht eine positive Schulerfahrung auf Platz 1 der Faktoren, die sich auf das Wohlbefinden auswirken. So hatte ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm. In Kanada ist es nur Platz 5. Da geht es um ganz andere Dinge. Was ist in Kanada auf Platz 1? Verbundenheit mit Erwachsenen. Aha, das ist ja auch spannend. Allein darüber könnte man wahrscheinlich jetzt die nächsten 45 Minuten reden. So, was heißt das aber am Ende? Es gibt zu viele Schulen, die aus den Gründen, die ich gerade angerissen habe, nur von einer Minderheit der Kinder gerne besucht werden. Also viele Kinder gehen einfach nicht gerne zur Schule und das liegt dann nicht daran, dass vielleicht der Mathe- oder Deutschunterricht zu langweilig ist, sondern aufgrund der Gestaltung, aufgrund von Angeboten und aufgrund von anderen Faktoren. Also, starkes Plädoyer, was in dem Buch auch gegeben wird. Schulen sollen nicht mehr nur als Familien ergänzend sein, wie es ja auch jetzt gerade ist, sondern Aufgaben von Eltern übernehmen. Und das ist natürlich ein spannender Fakt, über den man, oder eine spannende These, über die man diskutieren kann, Anna.
Über die ich auch definitiv gleich bei meiner Kritik noch was sagen werde, weil da werde ich hellhörig aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Ein zweites Plädoyer des Buches, das ich total interessant finde und das ich genauso für diskutabel halte, es soll mehr informelle oder irrationale Beziehungen an Schule geben, um das Wohlbefinden zu steigern und abseits von Noten und Bewertungen zu agieren. Und das sage ich jetzt mal so, ne, in Berlin gab es gestern Zeugnisse, seit gestern ist hier wieder so eine Sonderhotline geschaltet, damit junge Menschen, die Sorgen haben, zum Beispiel auch zu Hause ihr Zeugnis zu zeigen, damit die dort anrufen können. Ich finde es halt ein bisschen schwierig zu sagen, na ja, da sollte es jetzt einfach mehr irrationale Beziehungen geben, jenseits von Noten und Bewertungen. Schulen sind einfach immer noch die Orte. Und das sehen wir auch an der, das ist es, die COPSI-Studie, glaube ich, vom vergangenen Jahr. Und Julian Schmitz von der Uni Leipzig hat es auch kürzlich nochmal gesagt. Diese Leistungen sind das Problematische oder dieser Leistungsdruck, das ist das Problematische für Kinder und Jugendliche. Und dann zu sagen, naja, aber wenn die Lehrerinnen netter sind oder irgendwie multiprofessionelle Teams unterwegs sind, dann wird es schon irgendwie einfacher. Nee, ich glaube, da brauchen wir einen wesentlichen Politikwechsel. Aber nur, ne? Also nur damit wir müssen Schule komplett anders denken, würde ich sagen, um das erfüllen zu können.
Ja, weil wenn du neue Sachen in der Schule einführst, die vielleicht im ersten Moment gar nicht Schule sind, dann werden sie ja zur Schule. Dieser Spruch, was Schule anfasst, wird dann auch zur Schule. Das ist total schwierig, da auf einmal solche informellen oder irrationalen Beziehungen einzubauen. Sehen wir schon alleine, was das Thema Ganztag angeht. Haben wir auch eine Folge zu gemacht. Herzliche Einladung, die zu hören.
Und was Aladin Elmar-Falani ja schon seit einigen Jahren fordert, gehe ich total mit. Es braucht Investitionen in das System Schule. Schulen brauchen mehr Geld, sie brauchen mehr Flexibilität, dieses Geld einzusetzen. Und es brauche, das ist das zweite Argument der Autoren, einen Kulturwandel im Sinne einer Öffnung für außerschulische Akteure und Akteurinnen. Jendrik, auch davon können wir ein Liedchen singen. Was bedeutet das, wenn Jugendhilfe, aber auch Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Sportvereine, so verschiedene Angebote an Schule kommen? Da haben, das ist auch immer wieder die Machtfrage, die dahinter steckt. Wer öffnet sich hier eigentlich für wen? Denn es sind nicht nur unterschiedliche Regelungs- und Rechtskreise, sondern auch unterschiedliche Auffassungen von Profession. Also ein Lehrer, eine Lehrerin hat in der Regel ein anderes Professionsverständnis wie eine Person, die im Ehrenamt zum Beispiel in der Jugendarbeit oder in der Jugendverbandsarbeit tätig ist. Oder auch eine Schulsozialarbeiterin, ein Schulsozialarbeiter. Es bleibt deshalb häufig auch ein Nebeneinander und ich würde leider sagen, häufig auch ein Gegeneinander dieser Professionen, die beide massiv unter Druck stehen.
Ich habe ja ein Jahr im Ganztag gearbeitet, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das war schon krass, wie dort auch in so Abteilungen in Anführungszeichen gearbeitet wurde und gar nicht im Sinne der SchülerInnen, im Sinne der Kinder. Aber das ging irgendwie so auch von beiden Seiten aus, ne? Also jetzt nicht nur auf seitens Lehrkräfte, sondern auch von den Menschen im Ganztag. Also hat sich mittlerweile aber, glaube ich, gebessert. Es wird.
Ich glaube auch und trotzdem gibt es so ein Silo-Denken an vielen Stellen. Einfach auch, weil wer Lehramt studiert, studiert doch in der Regel auch nochmal was anderes oder anders im Vorgehen als jemand, der zum Beispiel soziale Arbeit studiert. Ja. Das Buch macht einen ganz wesentlichen Punkt und ich würde sagen, das finde ich auch total interessant und würde das eigentlich gerne auch nochmal an anderer Stelle diskutieren. Schule ist der Ort für junge Menschen, an dem auch alles andere stattfinden soll. Und als, Zitat, Mittelpunkt der Überlegungen des Buches ist deshalb eine Idee, die, würde ich sagen, von Sebastian Kurtenbach kommt, einem der Autoren, nämlich, dass Schulen am besten als Teil von, ich sag's auf Englisch, Community-Centern gedacht werden, im Sinne von Nachbarschaftszentren oder einem Stadtteilcampus, wo viele andere Dinge, die in Kiezen, in Vierteln, in Sozialräumen, wir reden ja hier auch über Sozialraumforschung, die wichtig sind. Also da können auch Vereine sich treffen, da gibt es eine Mensa, eine Cafeteria für alle. Ich finde die Idee total interessant und lieber Sebastian Kuttenbach, wenn du mal Lust hast, hier in den Podcast zu kommen, ich glaube, da können wir auch gut drüber sprechen, wo da eigentlich eine junge Perspektive stattfindet. Ich finde die Idee nicht doof, aber ich habe natürlicherweise Bauchschmerzen, wenn es darum geht, Schule sozusagen so aufzuwerten und diesen machtvollen und vor allen Dingen mit asymmetrischer Macht durchzogenen Raum so fett zu machen. Denn das ist gerade noch die Realität. Der Kulturwandel müsste vielleicht fast größer sein als die Investition von 100 Milliarden Euro, wie Elmar Falani sie immer fordert.
Also Community Center löst bei mir erstmal ein positives Gefühl aus und ich denke mir, ja, das könnte ja irgendwie cool werden. Das ist ja auch so ein schöner englischer Begriff. Community klingt erstmal gut. Center, zentralisiert, alles in einem Ort. Und in den jugendpolitischen Gesprächen, die wir führen, sagt immer Marcel Hafke, parlamentarischer Geschäftsführer von der FDP in NRW, die Schule muss der schönste Ort in der Stadt werden oder sollte der schönste Ort in der Stadt sein. Finde ich eine spannende Aussage, würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, da gibt es andere Orte, die, finde ich, zum schönsten Ort der Stadt machen sollte. Aber dass die Schule schöner werden muss, da sind wir, glaube ich, einig. Denn in der Schule wird ja, wie es auch im Buch genannt wird, Humanvermögen produziert. Schönes Wort, finde ich, Humanvermögen. Und muss dafür natürlich auch aufgestellt und ausgestattet sein. Und wie dieses Humanvermögen am besten produziert, auch das ist ja eigentlich ein schwieriger
Begriff. Wir sind schon gleich bei so kapitalistischem Vokabular.
Ja, genau. Ja, ne? Deswegen passt das ja auch zur FDP, wenn sie sagen muss, der schönste Ort sein, damit wir viele Leistungsmenschen dann daraus hervorbringen. Genau.
Mir ist in dem Buch ein Satz ins Auge gesprungen. Ich bin mir total sicher, ihn auch schon mal woanders gelesen zu haben. Aber da habe ich jetzt eben noch mal besonders drüber nachgedacht. Und zwar ist es ein Satz, eine Aussage von Yuri Bronfenbrenner. Kann das so Englisch aussprechen? Ich sage ihn erstmal auf Englisch. Every child needs at least one adult who is irrationally crazy about him or her. Und dann die Autoren übersetzen das ein bisschen offener und ich finde, das ist ein total spannender Satz. Jedes Kind braucht mindestens eine erwachsene Person, besser zwei oder drei, zu der es gehört und die das Kind so annimmt, wie es ist. Meine Frage ist, wo und wie können Kinder denn diese Art von Bindungserfahrungen machen? Und auch da wieder, ne, die Frage, wer ist denn für diese Bindungserfahrungen zuständig? Eltern sind dafür zuständig, im besten Falle Erziehungsverantwortliche. Im Buch wird auch die Rolle der Großeltern hier beleuchtet, wo ich auch sagen würde, ja, auch da, wenn wir über so einen hohen Migrationsanteil sprechen und vor allen Dingen hohen Anteil von Geflüchteten, wäre das jetzt wieder die Frage, wo wir über sogenannten Familiennachzug ganz dringend sprechen müssten, der für Kinder auch relevant ist. Und die Frage aus der Jugendarbeit ist, diese Art von Beziehungsanstaltung, also being crazy about a child, ist das die Aufgabe von sozialer Arbeit? Ist das die Aufgabe von Lehrerinnen oder Fachkräften? Ich finde es gar nicht so einfach zu sagen, dass also an Kinder zu glauben, das muss eine gesellschaftliche Grundeinstellung sein. Wir glauben erstmal daran, dass Kinder ein Potenzial haben, dass die Welt aus ihren Angeln heben kann. Und wir müssen es dabei unterstützen, das entdecken zu können. Kinder brauchen Orientierung. Und dann passiert aber in dem Buch was, da werde ich dann geht's mir schon wieder so ein bisschen nicht so gut damit, nämlich der Satz, hohe Erwartungen führen zu hoher Leistungsbereitschaft. Der kommt da relativ im Anschluss. Und natürlich müssen wir Kinder in einer positiven Bindungs- und Beziehungsgestaltung dabei unterstützen, dieses Potenzial zu nutzen. Und hohe Erwartungen führen zu hoher Leistungsbereitschaft, ja von mir aus. Aber dann müsst ihr auch mal drüber reden, was meinen wir denn, wenn wir über Leistung sprechen? Ich springe zurück zur Debatte aus dem Bayerischen Landtag. Geht es hier um so eine Transaktionsbeziehung? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich würde viel lieber von den Kompetenzen des Kindes ausdenken. Und die Autoren nennen das vielleicht nicht so. Ich lege Ihnen das jetzt einfach mal in den Mund. Ab Seite 200 wird gefordert oder wird vorgeschlagen, dass doch Boomer, die ja jetzt alle bald in Rente gehen und sehr viele sind, darum heißen sie auch Boomer, Baby-Boomer-Generation, dass die sich doch für Kinder und Jugendliche engagieren könnten. Ganz praktisch, zum Beispiel an Schulen durch Hausaufgabenhilfe, durch verschiedene Arten von Unterstützung an diesem Ort. Und dass man dafür doch bestimmte Anreize schaffen müsste. Jendrik, für mich klingt es ja, als würde da implizit ein Pflichtdienst gefordert werden. Na, weil, ne, die sind da, die wollen noch lange Rente bekommen, sind jetzt in the prime of their life, weil durch Gesundheitsversorgung und so geht's doch Boomern gut. Könnte man die doch zu so einem Pflichtdienst, also, das, ja, die trauen sich das vielleicht nicht so explizit zu fordern, aber ich lese das da schon raus.
Ja, und ich finde, man kann ja auch von den Menschen da mal was zurückfordern, ne?
Ja.
Um mal die Argumentation nochmal so, dann wenn die Zeit haben und das Geld, dann können die das dann auch machen, ja? So.
Ja, ja,
ganz genau. Das liest sich schon sehr wie Pflichtdienst, ja.
Ja, genau. Also, liebe Grüße an die drei Kollegen, an die drei Autoren. Traut euch das doch einfach mal irgendwo laut zu sagen. Nur so, weil wir können nicht immer alleine bleiben mit dieser Forderung. Ja, ich habe schon gesagt, ich finde ganz viele Dinge schwierig und ich habe dieses Buch jetzt dreimal gelesen und denke so, und habe mir so bunte Kläppchen reingemacht, habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen, weil ich wirklich sehr genau vorgehen wollte. Und ich bin, also das hat sicher was damit zu tun, woher auch El Mafalani so kommt, eher aus dem Schulkontext. Leute, es geht an nahezu keiner Stelle um Jugendarbeit und es geht auch nicht wirklich, außer einmal bei Pfadfindern, um Jugendverbandsarbeit. Das Wort Jugendpolitik, und darum geht's uns ja, es geht ja um Generationenpolitik im Sinne von Kinder- und Jugendpolitik, wird kein einziges Mal erwähnt. Also es geht nicht um Kinderpolitik und nicht um Jugendpolitik. Das lassen die Autoren einfach komplett weg. Und ich finde das krass, weil wir doch darüber reden müssen. Wir haben ein ganzes Sozialgesetzbuch, wo es um Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe geht. Und Kinder- und Jugendarbeit und Kinder- und Jugendverbandsarbeit spielt nach wie vor, auch wenn es schlecht finanziert ist und ums Existenzminimum kämpft, spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Denn es handelt sich um sogenannte andere Räume oder andere Orte, an denen Kinder sich ausprobieren können. Wie kann das sein, dass man ein Buch schreibt über Kinder und Jugendliche als Minderheit und sie und sich nur auf Schule konzentriert? Und ganz ähnlich, und das ist eine Falschaussage, also ich habe auch Fußnoten kontrolliert und so, liebe Grüße, was mich wirklich geärgert hat, ich zitiere, es gibt keine Beteiligungsrechte für Kinder. Das ist falsch. Das ist falsch. Auch hier wieder kurzer Einschub. Wir fangen ganz oben an bei der UN-Kinderrechtskonvention und gehen runter bis zu den Kommunalordnungen in Brandenburg, Baden-Württemberg, wo Kinder- und Jugendbeteiligung verpflichtend ist. Ich halte es für erstaunlich, so eine Aussage zu treffen. Und ich halte es für mindestens genauso erstaunlich, komplett wegzulassen. Auch in Fußnoten. Man kann ja manche Dinge in Fußnoten beerdigen. Mache ich ja auch, wenn ich schreibe. Aber reinzuschreiben, wie viel Forschung und wie viel Praxis zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung bereit. Also ich bestreite meinen Lebensunterhalt damit. Viele Menschen tun das. Wir veröffentlichen viele Bücher, viele Studien. Das ist doch echt ein bisschen Quatsch. Also insgesamt Seite 33. Ich weiß nicht so richtig, Herr Strohmeier, ob Sie da so richtig liegen. Es ist unterkomplex und out of date. Und die Kollegin aus Hessen, die Landesbeauftragte für Kinderrechte, hat es auch schon mal angeprangert. Es gibt halt nicht nur eine Beauftragte in Deutschland für Kinder, sondern auf Landesebene gibt es vier. Und es gibt in vielen Kommunen Beauftragte für Kinder und Jugendliche. Also so zu tun, als gäbe das alles, als gäbe es diesen Diskurs nicht. Mir geht es um den Diskurs, dass wir da weiter dran arbeiten müssen, völlig klar. Wow, wow. Also so kann man eigentlich kein Buch schreiben, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Und klar, dann noch so Sachen wie in den Sonderumwelten, wie Vereinen hätten auch nur Erwachsene das Sagen. Hi, wir sind's, die Verbandsarbeit, ne? Also, es läuft bei uns schon auch ein bisschen anders. Wir haben immer noch, wenn man nur die Verbände im Deutschen Bundesjugendring rechnet, 5 Millionen Mitglieder in den Verbandsstrukturen, plus nochmal 10 oder 11 Millionen Mitglieder in den Strukturen des organisierten Jugendsports. Ja, also ist es so, weiß ich nicht. Es geht nie um junges Engagement und Ehrenamt, das allen Studien zufolge nach wie vor sehr, sehr hoch ist. Ja, projektbezogen, ja, punktuell, aber junge Menschen haben Bock, sich zu engagieren. Wie kann man, Jendrik, so ein Buch machen und das außen vor lassen? Du merkst, ich bin da schon ein bisschen sauer, weil ich sehe ja, wie gut die Marketingstrategie dieses Buches funktioniert. Und wow, also wir können das... Wir dürfen das nicht nur auf Schule auf Schule, wir dürfen nicht, uns nicht nur auf Schule konzentrieren.
Nee, ich habe mich auch gefragt und fragt bis heute, was ist denn da an den Autoren eigentlich vorbeigegangen, ne? Welche Themen? Du hast ja diese Seite 33 angesprochen, da steht ja auch, sie können ihre Bedürfnisse nicht selbst geltend machen und ihre Interessen nicht selbst vertreten. Ja, warum können sie das denn nicht? Ja, das hat ja auch schon vielschichtige Gründe. So, an einer Stelle sagen sie auch, junge Menschen haben kaum politische Macht. Ja, aber es gibt ja zum Beispiel die Jugendverbandsarbeit, die mit dafür sorgen kann, dass eben junge Menschen auch politische Macht gewinnen, dass sie sich beteiligen können. Und wenn diese ausreichend ausgestattet würde und vor allem mehr Gehör finden würde, dann könnten auch junge Menschen auf einmal politische Macht bekommen. Und dann wären auch möglicherweise junge Menschen in Stadtteilen, Chorweiler wird ja da auch als Beispiel genannt in dem Buch, eine bessere Lobby haben. Also es hängt ja alles irgendwie zusammen, aber der Bereich ist ja, wird ja gar nicht thematisiert in dem Buch. Und das finde ich brutal schade.
Genau, er wird im ganzen Buch nicht wirklich thematisiert und er geht auch nicht in die Tiefe der Forschung und auch der Praxis. Und am Schluss, aber im letzten Kapitel, sagen die drei Autoren, ja, aber super Idee, lass uns doch Zukunftsräte machen. Also sozusagen Zukunftsräte, Räte, Gremien bestehend aus jungen Menschen, die nachhaltige, verbindliche Entscheidungen treffen und gesetzlich verankert sind. Jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert und wie du weißt, ich kenne mich ziemlich gut aus mit diesem Jugendbeteiligungskrempel. Zu diesem Modell und zu dieser Person, die da zitiert wird, die angeblich dieses Modell vertritt, habe ich ehrlich gesagt wenig bis gar nichts gefunden. Es gibt unter anderem in Werder an der Havel, in Brandenburg, aber auch an vielen anderen Orten in Deutschland so Zukunftsräte oder Zukunfts- oder Jugendräte, Nachhaltigkeitsräte, die mit bestimmten Teilen des Bürgerinnenhaushaltes bestimmte Entscheidungen treffen. Das ist noch sehr modellhaft an vielen Stellen, aber ich finde den Move schon auch ganz schön bold, vor allen Dingen aus Sicht von NRW, wo ja auch wahnsinnig viel in Sachen kommunaler Kinder- und Jugendbeteiligung läuft, zu sagen, hier, wir haben hier die Idee, super gutes neues Modell und nicht mal eine Fußnote dran zu verschwenden an das, was die beiden Landesjugendämter in NRW machen, was der Kinder- und Jugendrat NRW macht und viele Gremien mehr. Also das hätte ich mir wirklich anders gewünscht. Und ja, wir wissen das, für das Wohlbefinden von Kindern sind partizipatorische Strukturen wichtig und das Thema Selbstwirksamkeit, alles Klärchen. Aber Menno.
Menno ist schön. Wahlalterabsenkung ist ja eine schöne Überleitung, wird ja auch zwischendurch.
Menno.
Menno wird
Menno,
ja auch.
Menno, immer noch keine Wahlalterabsenkung.
Nee, genau. Ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Wahlalterabsenkung jetzt auch nicht die Lösung für alle Probleme wäre und dass die, wie viele Menschen kämen dann dazu, die wählen dürften, das glaube ich im Vorfeld 150.000 oder so, die dann mehr dabei wären, wenn man das Wahlalter auf 16 sogar ändern würde. Aber trotzdem hätte man das, glaube ich, noch aus meiner Sicht ein bisschen ausführlicher darstellen können, was das denn auch macht oder was das denn mit Beteiligung auch zu tun hat.
Und fair enough, ne? Wenn man sagen möchte, wenn man die Aussage treffen möchte, Schule spielt eine wichtige Rolle im Leben von Kindern und Jugendlichen und Schule muss sich verändern, weil auch Kindheit und Jugend sich verändert hat, da bin ich sofort am Start. Aber ich bin nicht am Start beim Lösungsansatz, der ja auch gerade überall auf Zitatkacheln und Co. zitiert wird, dass wenn Schule immer wichtiger wird und klar ist, dass immer mehr Eltern überfordert sind, auch da muss man sich die Zahlen übrigens nochmal genauer angucken, dass Schule einfach mehr Verantwortung und Aufgaben von den Eltern übernehmen soll. Also dass Schule noch größer wird. Da sage ich erstmal, nach 1949 hat man sich in der Bundesrepublik Deutschland aus guten Gründen dafür entschieden, dass das Elternrecht über dem Staatsrecht an der Stelle steht. Also es ist wichtig, dass der Staat nicht in vollumfänglichem Maße für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen verantwortlich ist. Das meinen die Autoren auch nicht, aber ich will das immer wieder anführen, auch weil es im Kinderrechte-Diskurs gegeneinander ausgespielt wird. Aber das sage ich jetzt einfach mal so, wenn Schule immer mehr Aufgaben von Familie übernehmen soll, wäre nicht auch mal eine gangbare Lösung zu überlegen, warum Familie so struggelt damit, viele Aufgaben wahrzunehmen, wie zum Beispiel im Buch über das Thema gemeinsame Mahlzeiten gesprochen wird. Also es ist ja wird ja immer gesagt, die essen nie wieder, essen gar nicht mehr zusammen, sagt das Buch auch, und das ist eine tragische Zahl, aber vielleicht sollten wir uns mal über das Thema Armut Gedanken machen oder Sprache als Barriere oder dass Alleinerziehende sehr armutsgefährdet sind, dass viele Eltern in 2, 3, 4 Jobs arbeiten, keine gesicherte Bleibeperspektive haben. Also ich würde gerne mal von der anderen Seite drauf gucken, als statt zu sagen, ach komm, dann soll Schule das noch übernehmen. Wo gucken wir denn auf die Bedürfnisse von Kindern? Und wo gucken wir denn darauf, wie wir das Leben von Menschen besser machen können, damit sie besser ihre Erziehungs- und Bildungsaufgaben in Familie, übrigens über alle Familienkonstellationen hinweg, wahrnehmen können? Alleinerziehende, queere Familien, Mehrelternfamilien, das muss doch möglich sein. Was das natürlich auch impliziert, wenn wir Schule als Ort immer größer machen, dann, und das steht da nicht explizit im Buch, aber ich würde es implizit als Teil dieser Argumentation verstehen wollen. Kinder werden hier auch als Teil einer kapitalistischen Verwertungslogik gesehen. Und jetzt kann ich sagen, ja klar, wir leben im Kapitalismus hier als Wirtschaftssystem. Ich sträube mich an dieser Stelle nicht dagegen. Das ist eine völlig richtige Analyse. Aber warum wollen wir denn Kinder und Jugendliche bilden? Damit sie fleißige Arbeitskräfte werden, damit sie Steuern bezahlen, damit sie, ich spitze es jetzt einfach mal zu, damit sie Pflegekräfte werden für die Generation, die zahlenmäßig sehr groß ist. Wollen wir Kinder am Ort Schule behalten, ich wollte es nicht festhalten, aber behalten sagen, damit sie bestimmte gesellschaftliche Funktionen erfüllen? Damit habe ich tatsächlich auch ein bisschen ein Problem. Auch weil Studien zeigen, und das sagt deine Praxis und meine Praxis mit Kindern und Jugendlichen, dieser Ort Schule auch ganz viele Sorgen auslöst und das Thema Bildung und Leistungsdruck auch wirklich für viele Probleme, psychische Probleme junger Menschen sorgt. Also das ist so eine Gleichzeitigkeit von Forderungen, da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit.
Ja, das erleben wir leider öfter, dass Familienpolitik häufig auch einfach an den Arbeitsmarktinteressen orientiert ist. Auch in der ganzen Diskussion um den Ganztag, der öfter schon gefallen ist, gibt's ja auch die Sache, warum wurde der eingeführt, ne? Damit die Eltern weiter arbeiten können und die Kinder ein bisschen länger betreut sind, auch da wieder Anführungszeichen.
Ja, betreut
leider.
Oder aufbewahrt, ne?
Betreut oder aufbewahrt entsprechend, ja, das stimmt schon. Ist die Frage, wo bleibt die Sicht der Kinder?
Wo bleibt die Sicht der Kinder? Ich glaube, man hätte auch als Team seriöser Soziologen mehr als auf einer halben Seite oder einer Seite, Seite 121 folgende, ich liefere die Fußnote gleich mit, man hätte auch mehr über die Perspektive von Kindern und Jugendlichen schreiben können. Ich verstehe, dass das auch einer bestimmten Methode und Herangehensweise geschuldet ist, aber wir wissen schon sehr viel darüber, was Kinder und Jugendliche über ihre eigene Situation denken. Und wenn Soziologen Bücher schreiben, dann ziehen sie sich ja auch häufig darauf zurück, dass sie nur beschreiben. Ja, dass sie bestimmt mit einer bestimmten Methode arbeiten und sie beschreiben einfach nur einen Ist-Zustand. Und ich finde, haben wir vorhin an den Zahlen gesehen, das gelingt auch sehr gut an der einen oder anderen Stelle. Außer man macht jetzt Jugendpolitik und sagt, naja, was ist denn daran so wirklich neu? Aber ich glaube, in diesem eher populärwissenschaftlichen Format ist es neu für viele Menschen, ist eine tolle Argumentationsgrundlage. Das Buch wird aber vermarktet und Aladin El-Mafalani vermarktet sich selbst ja auch so, als Lösungsbuch. Und das halte ich für ein Gerücht. Das reicht am Schluss nicht, in diesem Ausblickskapitel nochmal so kurz anzuteasern, was ist da vielleicht so ein bisschen Kinderrechte, vielleicht so irgendwie ein Zukunftsrat. Also damit habe ich Schwierigkeiten. Das hat aber auch viel damit zu tun, wie gerade das Buchwesen, wie Verlagswesen und so weiter funktioniert. Ich will da gar keine Vorwürfe den drei Autoren selbst machen, aber Lösungen haben wir schon ganz viele an ganz vielen Stellen. Und Jendrik, du kennst es, wenn man auf Politik zugeht, die sagen aber, das ist zu teuer, das ist zu kompliziert. Und ich denke, ja, aber dann müssen wir in so einem Buch dem auch ein bisschen gerechter werden. Und meine letzte Kritik als Autorin, die ich ja auch selber bin, und als Wissenschaftlerin, die ich übrigens auch bin, die Qualität, die Methoden und die Haltung der drei Autoren liegt weit auseinander. Sie schreiben am Anfang ein gemeinsames Kapitel, also es ist ein Kapitel, wo alle drei Namen drüber stehen am Anfang und eins am Schluss und mittendrin wechseln sie sich ab. Und das geht sehr weit auseinander. Also in der Qualität, in der Methodik, in der Sprache, und ich weiß nicht, ob das ausreicht und ob ich es auch ein bisschen lazy finde, einfach zu sagen, ja, wir haben am Anfang ein gemeinsames Kapitel für die Rahmung und am Schluss und dann versteht ja wohl jeder, worum es geht. Ja, also das macht mich unglücklich, weil ich das Anliegen der drei Autoren natürlich uneingeschränkt teile. Und es ist super, dass so ein Buch auf Lesereise geht und dass da alle drüber sprechen, habe ich das Gefühl. Aber es macht mich auch ein bisschen ratlos. Es macht mich wirklich ein bisschen ratlos, weil wir auch da wieder da, also das werfe ich den drei Autoren nicht vor. Die Rezeption kann durchaus dazu führen, dass Menschen dieses Thema sehr, sehr verkürzt denken und vor allen Dingen dann Kinder wieder nur als bildungsfähige, ich würde eher sagen, Objekte und nicht Subjekte denken. Und bei Jentrik da, also ja, fühle ich mich nicht wohl mit.
Das kann ich gut verstehen. Und vielleicht können wir versuchen, so ein kleines Fazit zu ziehen, nach dem, was wir alles jetzt schon gehört haben und Co. Für mich persönliches Fazit ist, dass ich zufrieden bin, dass Essen erwähnt wird und der Kreis Steinfurt, mein Heimatverband, wo ich aufgewachsen bin, mein Heimatkreis.
Weil Essen ist die schönste ich hab's verstanden.
Im Ruhrgebiet und der Kreis Steinfurt ist der wohlhabendste im Münsterland, ja, so, genau. Was könnte man als Fazit sagen? Jeder von uns kann eine Rolle spielen, wie wir junge Menschen in dieser alternden Gesellschaft schützen und vor allem fördern. Es geht ja nicht nur darum, sie zu schützen, ne, das wäre immer so dieser Blick von oben herab, wir können sie auch fördern und befähigen. Wie können wir aber auch die Strukturen der Älteren, also eine generationenübergreifende Solidarität sinnvoll auf die Strecke bringen, was ja auch im Buch hin und wieder zur Sprache kommt. Ja, wie kann das eigentlich gelingen? Indem sich jeder auch damit einbringt und wir gute Ideen auch für Menschen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, trotzdem noch fit sind und das alles gut zusammenbringen.
Ja, mein Fazit ist, also ich habe viele Leute gefragt, ich habe es ja so ein bisschen auf Instagram irgendwie angeteasert, dass wir hier im Podcast über das Buch sprechen und mich haben viele Leute gefragt, und ist es lesenswert? Und ich würde sagen, ja, also klar. Aber wer sich davon handfeste Lösungen erwartet und vor allen Dingen, wie wir eher aus einer Kinder- und Jugendhilferichtung kommen und selber auch Schulerfahrung haben, da würde ich sagen, geht's nicht tief genug. Und ich möchte on a personal note noch sagen, ja, es drei Männer schreiben ein Buch. Also ich finde, man hätte an vielen Stellen auch einfach nicht so viele Männer zitieren müssen. Gerade zum Thema Zeitpolitik möchte ich Theresa Bücker empfehlen. Die ist vielleicht keine Wissenschaftlerin, aber ich habe selten ein so gut geschriebenes Buch, Achtung, auch mit super vielen guten Fußnoten, gelesen, wie ihr Buch Alle Zeit. Und Nathalie Klüver, die auch schon vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht hat, eher würde ich sagen aus so einer journalistisch-publizistischen Richtung, nicht aus einer dezidiert soziologischen Richtung, aber die auch schon mal danach gefragt hat, welche Rolle spielen eigentlich Kinder in Zeiten des demografischen Wandels, und also auf die hätte man zumindest verweisen können. Ich vermisse viele Fußnoten und viele Autorinnen da drin und vor allen Dingen Autorinnen und nicht Autoren. Das finde ich ist insgesamt eine Frage, die uns ja immer wieder beschäftigt in unseren Vorgesprächen. Es gibt so viele klasse Frauen in diesem Feld und sie sind einfach nicht sichtbar. Und ohne dass ich jetzt irgendwie, ich könnte aus dem Stand 10 männliche, emeritierte Professoren der Jugendarbeit, der sozialen Arbeit nennen, aber halt keine aktiven Frauen einfach so, weil ja der Diskurs sehr männlich geprägt ist.
Und trotzdem ist es, glaube ich, ein gutes Einstiegswerk, wenn man mal Lust hat, sich mit der Situation auch von Kindern zu beschäftigen in einer älter werdenden Gesellschaft, weil man es eben doch relativ gut lesen kann und so ein paar Aha-Erlebnisse, glaube ich, da hat, wenn man noch nicht so richtig tief auch in der Materie drin ist. Deswegen sind da auch nicht so viele Seiten. Das würde ich noch dazulegen, ohne da irgendwie Support jetzt von den Autoren zu bekommen.
Ja, ist auf jeden Fall lesbar. Wer sich übrigens für dieses Thema Kinder- und Jugendhilfe interessiert, wir haben da direkt eine Podcast-Empfehlung. Ja, perfekter Übergang.
Ja,
es gibt noch einen anderen Podcast außer unserem, der sich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Und zwar noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Jendrik und ich, wir sprechen ja hier, wie ihr wisst, aus einer jugendpolitischen Perspektive. Aber wir reden hier auch immer wieder über Jugendhilfe. Wir möchten euch einen Podcast empfehlen, der hat einen klangvollen Namen, nämlich Eierlikör und Jugendhilfe. Der Podcast bezeichnet sich selbst als Podcast für Studis, Berufseinsteigerinnen und Interessierte, Wissenswertes aus Theorie und Praxis der sozialen Arbeit mit jungen Menschen. Ich finde den wirklich super. Das sind kurze Folgen, in denen man mal diese ganzen Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe anschaut. Die AutorInnen sind selbst ProfessorInnen bzw. Lehrbeauftragte. Mike Sawatzki, Jana Demski und Oliver Bokelmann, auch alle drei aus NRW. Das ist wirklich ein total gut anzuhörender Podcast. Ich würde sagen, wir matchen ganz gut. Vielleicht brauchen wir auch mal ein Crossover an der Stelle.
Ja.
Die haben auch eine Folge zum Kinder- und Jugendbericht. Also es ist wirklich, ich möchte es sehr empfehlen, Eierlikör und Jugendhilfe, auch überall, wo es Podcasts gibt, super gut hörbar.
So manch einer und eine ist ja in der vergangenen Woche in Berlin durchaus mal aus der Kurve geflogen. Wir gehen jetzt aber in die Schlusskurve unserer Folge. Die Überleitung musste jetzt sein. Ich habe die ganze Folge jetzt einfach drauf gewartet, bis ich das machen konnte. Und so unsere Schlusskurve. Okay, Transparenz, wenn ihr sehen könntet, wie Anna gerade schaut hier im Online-Aufnehmen.
Ist kein Videopodcast.
Ist besser kein Videopodcast, ist das. Aber ihr könnt euch das vorstellen, wie sie da gerade guckt. Deswegen, die Schlusskurve bedeutet ja, was liegt denn in den nächsten zwei Wochen bis zur nächsten Folge an? Und das ist schon tatsächlich einiges. Was machst du?
Ich bin an der FH Münster nächste Woche, aber nicht um Sebastian Kurtenbach zu besuchen, vielleicht mache ich das mal kurz, sondern ich halte einen Moderationsworkshop, ich halte eine Keynote beim COD-Bildungswerk Gera im schönen, wunderschönen Thüringen, ich mache einen Workshop bei meinem Heimatverband der katholischen jungen Gemeinde, der KJG in Düsseldorf. Und ich gebe es zu, ich versuche irgendwie durch diese schräge Wahlkampfzeit zu kommen, durch diese aufgeladenen Zeiten. Ich werde sicher auch demonstrieren gehen. Aber ja, bei mir stehen gerade viele, viele Dinge an. Und es ist bald Berlinale.
Oh, Berlinale.
Ja, ja. Ich kriege dieses Jahr wenig davon mit. Aber warum ich wenig mitkriege, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Aber sag mal, was ist denn bei dir noch los bis dahin?
Das Wochenende drauf ist der Arbeitskreis Jugendpolitik vom CVJM Deutschland trifft sich dort. Es wird einfach besonders spannend, weil ich mich ja wieder mal gewagt habe, den Gesamtverband auch öffentlich zu kritisieren auf Instagram und da mal was geschrieben habe.
Nestbeschmutzer.
Und ja, genau. Und dann wurde ich auch relativ schnell wieder eingefangen von entsprechender Seite. Und das werde ich jetzt nochmal am Wochenende zum Anlass nehmen, da auch nochmal drüber zu sprechen, weil ich die Kritik, die ich da geäußert habe, durchaus inhaltlich teile. Über den Ort kann man streiten. Unser jugendpolitischer Ausschusstag, wir haben Hauptausschuss im Landesjugendring NRW, wo du ja zumindest indirekt auch was zu tun hast. Ich hörte, es wird eine PowerPoint geben.
Ja, eine schöne PowerPoint von Dr. Anna Grebe zum Thema Kommunalwahl. Spoiler.
Ja, richtig. Sehr gut. Und Dienstag bin ich in Bonn. Das wird spannend. Landessynode, Rheinische Landeskirche. Ein Abend zum Thema Antirassismus mit jungen Menschen. Lange vorgeplant, über 100 Leute mit Slido, mit 50 Diskussionsgruppen. Aber ich habe richtig Bock. Das wird richtig gut. Das sind spannende Veranstaltungen, die jetzt anstehen. Und freue mich schon darüber, dann am 17.02. zu berichten. Und das wird eine Folge, die wir live zusammen in Essen aufnehmen, denn du kommst mich besuchen, Anna, zum Frühstück. Und ich bin echt gespannt, wie das so wird, nachdem wir jetzt eigentlich die ganze Zeit immer nur online aufgenommen haben, wie das dann ist, wenn wir uns direkt gegenüber sitzen hier an dem Tisch, wie das wohl sein wird.
Wir werden danach euch, liebe Hörerinnen, befragen, wie das denn so für euch war. Ne? Ob irgendwie das anders war als sonst, ob ihr gehört habt, wie Gegenstände durch den Raum geflogen sind. Nein, Spaß. Ich freue mich mega. Ich freue mich auch, nach Essen zu kommen. Wirklich. Und ja, bleibt uns treu. Gebt uns Rückmeldung, ob ihr auch das Buch gelesen habt, was ihr darüber denkt. Und ich würde sagen, folgt uns, seid nett zueinander, seid solidarisch und antifaschistisch. Liebe Grüße aus Berlin
und aus Essen.
Tschüssi.
Tschüss.